Auf Buchfühlung, der Literaturpodcast mit Viktoria und Irene. Einmal im Monat geht es bei uns um Literatur und alles, was damit zu tun hat. Es geht um Bücher, um Autorinnen, es geht um Popkultur und um Literaturwissenschaft. Um all das also, was Literatur so spannend macht.
Mich fasziniert, was innerhalb der Seile passieren wird. Ich treffe auf einen, den ich nicht kenne, dem ich höchstwahrscheinlich nie wieder begegne. Und für 3 Runden wird er das einzig Bedeutsame sein.
Am 5. Februar haben wir uns in Wien mit Robert Brosser getroffen, um mit ihm über seine beiden Romane Gema Habibi und Phantome, seine Zeit als Slam-Poet, Sprayer und Boxer, über Hip-Hop-Einflüsse und Heimito von Doderer, aber auch über seine Haltung zu Peter Handke zu sprechen. Runde 1.
Robert Brosser ist einer der erfolgreichsten österreichischen Schriftsteller seiner Generation. 2007 gründete er zusammen mit Stefan Abermann, Martin Fritz und Martin Koschuh die Innsbrucker Lesebühne Text ohne Reiter. Mit seinen Performances trat er in Tel Aviv und China auf. Als Autor bereiste er den armenischen Kaukasus, das ehemalige Jugoslawien, Syrien, Westafrika, Indien und Venezuela, um seine Eindrücke in Romanen zu verarbeiten. Robert Brosser ist nicht nur ein produktiver und mit zahlreichen Preisen ausgezeichneter Autor, ihm liegt auch die Vermittlung von Literatur und die Vernetzung von Autorinnen und Autoren am Herzen. So war er zum Beispiel einer der Mitbegründer des Projekts Babelsprech zur Förderung junger Poesie, ist als Herausgeber tätig und gemeinsam mit Josef Kirchner seit November 2019 für die Programmleitung des Literaturfest Salzburg zuständig.
Danke, dass du heute herkommen bist. Auf jeden Fall ist es ganz großartig.
Vielen Dank für die Einladung. Ja. Sehr gerne.
Fangen wir ganz am Anfang an. Wann hast du zu schreiben begonnen oder wo hattest du deine ersten Auftritte?
Wirklich zum Schreiben angefangen, ich glaube mit 22 erst. Also sobald irgendwie diese ganze Hip-Hop- und Graffiti-Phase irgendwie vorbei war. Also die mir sehr, sehr wichtig, nach wie vor sehr wichtig ist und das, glaube ich, so für die künstlerische Entwicklung sehr, sehr ausschlaggebend war. Aber sobald ich mit dem irgendwie fertig war, also mit Rappen und vor allem mit Sprayen, dann ist irgendwie dieses Verlangen gekommen, zu schreiben. Dann, ja, ca. 22. Die erste Bühne für mich war damals noch im Bierständl in Innsbruck, damals der Poetry Slam dort. Also von, damals auch schon von Markus Köhle veranstaltet und moderiert. Und das war eigentlich für mich die erste Gelegenheit, so mit den damaligen ersten Versuchen Richtung Lyrik aufzutreten.
Ich habe gelesen, dass du dein Komparatistikstudium 2012 mit einer Diplomarbeit über den Schriftsteller Thomas Kling abgeschlossen hast. Hubert Winkels hat in einem Nachruf auf ihn geschrieben, dass er mit seinen Gedichten, die ihre volle Wirkung erst durch ihren Klang erreichen, zum Vorbild für Lyrik-Performer und Rockpoeten avancierte. Was hat dir an ihm und an seiner Art zu performen besonders imponiert und würdest du ihn auch als ein Vorbild bezeichnen?
Vorbild vielleicht nicht, aber es hat jetzt keine Idolfunktion gehabt. Kling ist aber insofern sehr wichtig für mich gewesen, als das so ein Brückenschlag war. Irgendwie, also eben davor, also wie ich angefangen habe zu schreiben, eben so mit 22, 23, eigentlich recht klischeehaft zuerst sehr mit den Beatniks beschäftigt. Vor allem Kerouac, das war schon eine Zeit lang sehr, sehr wichtig für mich, halt auch zu sehen, wie lässt sich eine gewisse Art von Rhythmik entwickeln, damit man das dann auch live irgendwie umsetzen kann. Dann eben verschiedenstes gelesen oder probiert sehr viel zu lesen, bin dann auf Kling gestoßen und das hat mich schon sehr fasziniert. Zum einen, weil das doch eine, ich habe die dichterische Sprache von Kling sehr, sehr faszinierend gefunden, also auch weil das oft so gecuttet ist, auch man merkt ja diese Art von positiver Aggression dahinter, diese Rhythmik, die drin steckt, wie dann so weiter, mich weiter damit beschäftigt habe, dann eben auch drauf gestoßen auf diese Arbeiten von Kling, gemeinsam mit dem Schlagzeuger, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. Auf jeden Fall, das waren Sachen, weil man dachte, okay, das ist eine spannende Verbindung jetzt von Text, von Lyrik und dem Live-Geschehen. Und Kling war für mich dann schon wirklich so ein starker Referenzpunkt für den Übergang dann auch so vom Schreiben auf die Bühne.
Okay, ja. Gibt's weitere Vorbilder, die wichtig waren oder irgendwie schriftstellerische Idole? sowas?
Sehr wichtig dann vor allem auch so Amiri Baraka oder Leroy Jones, wie er davor geheißen hat. Also auch was dann so Richtung Jazz-Poetry geht, diese Verbindung. Sehr viel mit Improvisation, das dann zu tun, also aufzutreten mit Musikern. Der Dichter, die Dichterin trägt ihren Text vor und dann schauen, dass es da eben so sich zu einer Einheit fügt.
Das Rhythmische und dieses, also diese Verbindungen zu anderen Kunstarten wie Musik, ist das irgendwie so Teil von deinem Schaffen? Ist das
ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist immer noch dieser Hip-Hop-Hintergrund, oder wie soll man sagen, so diese Hintergrundstrahlung, die so aus dem Hip-Hop kommt, die immer so nachwirkt. Mir hat es lange Zeit, also französischer Hip-Hop irgendwie sehr fasziniert, so aus den frühen 2000ern, also Assassin oder Supreme NTM, Funky Family, die oft so eben so Songs haben, was sehr so gespittet ist. Wie ähnlich wie bei Kling eigentlich, es ist so ein gewisses Ratatata, was dann so dahinter steckt. Also wo man dann auch diese Dringlichkeit spürt, der Sprache oder des Anliegens. Und das ist schon etwas nach wie vor, was mich sehr fasziniert, wie man diese Energie, die zum Beispiel in so dieser Art von Rap drin steckt, wie man die wohl transportieren kann, auch sprachlich und dann auftretend.
Ist es auch deine Zeit bei der Innsbrucker Lesebühne zurückzuführen, dass du diese Performance irgendwie nur in deinen Lesungen drinnen hast, oder ist das was, was dir ganz persönlich einfach passiert, wenn du auf einer Bühne stehst oder stehen sollst?
Also, es passiert jetzt nicht einfach, es ist schon etwas, was ich immer probiere, sehr, sehr mitzudenken. Damals die Lesebühne war jetzt für die, vielleicht so ähnlich wie Slam, war jetzt schon für die eigene Entwicklung jetzt recht wichtig, also auch so als Versuchsanordnung. Also dass man schon mal, oder vor allem Slam war es für mich so, als ich habe das vielleicht so, wie ich begonnen habe zu schreiben, so 2 Jahre lang dann recht intensiv gemacht. Bin dann eigentlich auch wieder ausgestiegen aus dem Slam-Geschehen. Aber gut, in dieser Anfangsphase wurde es schon sehr, sehr wichtig. Einfach auch zum Leute können lernen, zum Ausprobieren. Schauen, wie funktioniert das auf der Bühne, was ich schreibe. Die Lesebühne dann, das haben wir doch fast 7 Jahre lang gemacht, Text und Reiter. Das war eigentlich, ich muss sagen, in dieser Zeit so fortlaufend ein Ort für mich, um ja, Sachen auszuprobieren. Sei es jetzt neue Geschichten, neue Texte, als auch neue Arten von aufzutreten. Wenn man mit Effektgerät irgendwie was versucht oder alles Mögliche. Die ersten Versuche auswendig was zu machen, was bei Texten weiter passiert. Also das war irgendwie wie so ein sicherer Hafen. Ich weiß nicht, wie gut das fürs Publikum oft war, aber das hat einfach tun müssen.
Das auswendig was machen ist ein Stichwort. Ich habe dich jetzt 2-mal aus Gemma Habibi lesen gehört oder performen gehört. Und du machst das auswendig, also ganz ohne Buch. Und das, also ich finde das wahnsinnig beeindruckend. Und ganz banal gefragt, wie macht man das? Also hast du irgendwelche Mnemotechniken auf Lager? Oder lernst du den Text tatsächlich? Oder variiert auch der Text dann, wenn du ihn vorträgst? Oder hältst du dich ganz genau an? Oder also könnte man es mitlesen oder variiert es dann? Ist es jedes Mal irgendwie...
Vielleicht zuerst zur Technik. Also das, was ich habe damit begonnen, also mit dem Roman davor, mit Phantome, dass ich mir gedacht habe, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie man... Also es hat verschiedene Gründe gehabt. Zum einen, Phantome basiert sehr viel auf Recherche, eben so ex-jugoslawischer Kontext, Bosnienkrieg. Ich habe damals sehr, sehr viele Interviews geführt, am Balkan und auch in Österreich mit der ex-jugoslawischen Diaspora. Und das war so eine Erfahrung, dass man so im Interview oft aufgefallen ist, wie, was für ein Sog das entwickeln kann. Also wenn jemand seine Geschichte erzählt, in dem Zusammenhang eben, was hat jemanden nach Österreich gebracht, was sind die Kriegserfahrungen aus den 90ern, wie geht man jetzt damit um? Also oft sehr, sehr arge Geschichten, also was schon mit sehr privaten Tragödien zu tun hat, mit traumatischen Erlebnissen. Und das war wirklich oft so, also egal ob jetzt mit einem Elektriker geredet habe oder mit einer Lehrerin, dass diese Geschichten so diesen Sog entwickelt haben, ne? Dass man dann gar nicht mehr weiß, okay, wo man jetzt eigentlich sitzt. Man hört einfach nur diesen Menschen zu oder dieser Stimme, dieser Geschichten. Und dann wird man davon so eingesaugt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, boah, es würde mich wahnsinnig interessieren, das irgendwie zu vermitteln, diese Erfahrung. Dass man eine Geschichte erzählt, was einen dann wirklich so schluckt. dann habe ich gedacht, okay, eigentlich, das, wenn man das weiterdenkt und sagen wir, das Buch kommt raus, dann muss ich das jetzt schon anders angehen und kann jetzt nicht mehr vom Blatt lesen, sondern man müsste das möglichst direkt vordringen, das heißt halt auswendig, damit es einfach auch mehr Kontakt zum Publikum gibt oder zu den Zuhörern und Zuhörerinnen, wodurch das Ganze dann eine andere Qualität entwickelt. Bei Phantome habe ich es nur so gemacht, auf so alte Techniken zurückgriffen. Also was noch aus der Antike kommen, dass man sich ein Haus vorstellt, das man gut kennt. Also ich nehme dann immer das Elternhaus in Altbach her. Und dann ist in jedem Raum ist eine bestimmte Textpassage, die wiederum mit einem bestimmten Bild verbunden ist. Dann kann man eigentlich durch das Haus durchgehen und je nachdem, in welches Zimmer man reingeht, ist dementsprechend der Text drin. Also das heißt, man kann da variieren. Und es geht eigentlich zuerst um diese Ordnung, die man erstellt, verschiedene Blöcke und dann so Eselsbrücken. Und dann sprichst du mir dann nicht immer ein und hörst dann über Kopfhörer an und gehst rum. Also geh viel spazieren dann und dann durch das Gehen und das immer wieder hören. Okay. Und dieses Ordnen im Kopf funktioniert es dann.
Ja. Nach welchen Kriterien wählst du denn die Textpassagen aus, die du
dann performen oder lesen möchtest? Ja, irgendwie so, dass es so für sich geschlossen eine stimmige Erzählung ergibt. Also ich denke immer, wenn jemand kommt, also jemand ist wie im Publikum, der hört, also ich kenne, die meisten kennen dann das Buch noch nicht, aber wenn man zum Beispiel nur diese Rezitation hört, dass es für sich stehen kann. Mhm. Also dass es schon so eine Erzählung ergibt. Schaut dann schon, dass es irgendwie dramaturgisch Sinn macht. Also wenn ich, dass es ruhigere Passagen gibt, schnellere, also dass es so in sich stimmig ist. Auch rhythmisch, dramaturgisch, erzählend. Bei dem, was jetzt so bei Gemma Habibi ist mir dann schon aufgefallen, dass ich mir jetzt relativ leicht tue damit, also mit viel Text auswendig zu lernen. Also was bei Technik noch dazu kommt, Handbewegungen. Dass manche Textpassagen an eine bestimmte Bewegung gekoppelt sind. Also das hilft dann auch, dass man sich nicht verliert. Immer. Und da ein wichtiger Referenzpunkt ist dann natürlich ein Mito von Todra. Genau, der hat immer gesagt, also es kommt ja von ihm der Spruch, Prosa muss die rhapsodische Probe bestehen. Okay. Also dass man es wirklich live vortragen kann. Und Todra, glaube ich, hat ja seine Divertimentos, ich glaube 2,5 Stunden. Bis zu 4 Stunden, weil das war der auswendige Vortrag.
Robert Prosser bringt Gemma Habibi, wie zuvor auch schon Phantome, als rezitative Performance, Solo oder mit einem Boxer und einer Boxerin auf die Bühne. Wir hören noch einmal einen Ausschnitt mit Fabian Faltin an den Drums.
Seine Geraden gehen an mir vorbei, bitte, bitte lass mich näher ran. Leicht in den Knien, kurz vorm Raubkatzensprung, das muss es sein, das muss es sein, ich spür's.
Du hast seit 2009 5 Bücher veröffentlicht, also in den letzten 10 Jahren kann man sagen. Da waren Strom, Feuerwerk, Geister und Tattoos, alle erschienen im Wiener Klever Verlag. Und dann bist du 2017 mit dem Roman Phantome zu Ullstein gewechselt. Wie ist dir denn dieser Sprung in einen so großen deutschen Verlag gelungen? Und siehst du zwischen den ersten 3 und den letzten beiden Büchern auch abseits des Verlagswechsels einen Bruch? Oder hat sich da irgendwas verändert? Ist es ein markanter Punkt?
Also für mich ist es schon ich sehe da schon eine Entwicklung drin. Also eine Entwicklung immer mehr hin zum Erzählenden. Also die ersten 2 Bücher waren eigentlich, würde ich sagen, noch sehr eben assoziative Art zu schreiben, was eigentlich auch sehr viel mit meinem Innenleben zu tun gehabt hat. Also wo ich die ersten 2 Bücher haben sehr viel auch mit den Reisen zu tun, wie damals in dieser Zeit von Strom und Feuerwerk eben sehr viel unterwegs gewesen. Und diese 2 Bücher waren auch irgendwie der Versuch, mit dieser Fülle an Bildern irgendwie fertig zu werden, die haben so unterwegs begegnen. Dann mit Geister und Tattoos war dann schon der Schritt hin zum Roman, einfach wirklich so eine Geschichte zu erzählen. Was ich jetzt eigentlich schon immer, also ich finde das auch sehr spannend und auch wahnsinnig schwierig, dass man sich überlegt, wie erzählt man eine Geschichte wirklich gut? Also wenn man so, eben das ist ja wirklich über einen Roman trocken, und so, das sind 200, 300 Seiten, wie kriegt man das hin, dass die Erzählung gut ist? Und so ist wirklich, ich finde das ziemlich herausfordernd und das ist schon etwas, was mir sehr, sehr interessiert. Also einfach wirklich so diese Art von Erzählkunst. Das wäre schon irgendwie so etwas, wo ich ja noch sehr, sehr viel Luft nach oben sehe, aber was ich spannend finde, eben das weiter zu verfolgen Und das wird schon vom ersten Buch jetzt bis zum aktuellen, das ist für mich schon so eine Entwicklung dahin. Wobei es natürlich schon immer um so eine Art von Sprachbewusstsein geht oder hoffe. Also was mir persönlich halt sehr wichtig ist, dass man sich anschaut, wie funktioniert die sprachlich. Also wie bei Gemma Bibi, wie kann ich jetzt einen Boxkampf sprachlich abbilden. Also das ist auch so eine, es zieht sich jetzt durch alle Bücher durch, dass ich so versuche, die zu dem Moment vielleicht passendste Sprache irgendwie zu finden dafür. Und sonst, es war damals so, also wie das die erste, oder nicht die erste, war eh so eine Manuskriptversion von Phantome gehabt habe, habe mir gedacht, okay, gut, mit dem wäre es vermutlich möglich zu wechseln. Also, dass man, ich glaube, man muss ja das als Autor oder als Autorin, stellt sich die Frage früher oder später, will man wechseln nach Deutschland oder nicht? Wenn man jetzt wirklich selbstständig ist, wird das irgendwann nötig, dass man zu einem größeren Blog wechselt, zum Deutschen. Also ist jetzt rein was Fragen, was halt Einkommen betrifft und weil es einfach auch nicht leicht ist, jetzt irgendwie so freischaffend durchzuschlagen. Man tut sie leichter, wenn man bei deutschen Verlag unterkommt. Also es ist auch verrückt, aber es, irgendwie die Reichweiten, die dadurch geboten werden, sind schon was anderes.
Ja.
Leider, also mit dem österreichischen Vlog ist oft wirklich an der Grenze irgendwie Schluss, was die Reichweite oder die Wahrnehmung betrifft. Und also bei meinem Fall war es dann so, ich bin dann über Empfehlung zu einer Agentur gekommen, denke mal, okay, mit dem, sie würden es gleich probieren, Frankfurter Buchmesse 2016 war das. Und genau, danach hat es dann im Endeffekt die Saison umgestellt worden, die sehr schnell ein fixes Angebot gestellt haben. Genau.
Ja, und es ist auch eine Nominierung für den Deutschen Buchpreis ausgeworden, oder?
Genau, glücklicherweise.
Wie war das?
Das war großartig. Wenn man nominiert wird für den Deutschen Buchpreis, kommt am Tag davor der Anruf. Also der Verlag wird am Tag davor benachrichtigt, dann erfährt man es selber. Am Tag drauf geht dann die Pressemitteilung raus und dann wird es halt offiziell. Und das war in meinem Fall so, dass ich zu dem Zeitpunkt gerade in Bosnien war. Also ich war eben ich wurde gerade zu Hause beim Boris, heißt er, auf dem halt die Figur des Jovans basiert, also der für Phantome sehr, sehr wichtig ist, der Boris. Weil mit dem hat er mir wahnsinnig gute Einblicke gegeben. Er hat eine sehr, sehr spannende Lebensgeschichten und eigentlich diese Romanfigur des Jovans basiert sehr stark auf ihn. Das ist so die eine Person im Buch, die sehr nah dran ist, an einem echten Menschen. Und ich war damals eben gerade bei ihm zu Hause, wenn ich besucht habe. Und da war das wirklich, da am Vormittag kommt dann dieser Anruf aus Berlin, dass wir nominiert sind. Das war wirklich, das war sehr schön. Eben, weil ich dachte, cool, ich bin ja gerade in Sarajevo beim Boris. Also was ich noch sagen kann, also davor, was mir eigentlich recht wichtig ist, ich habe im Zuge dieses Wechsels zu Ulstein schon immer mit meinem österreichischen Verleger sehr engen Kontakt gehabt. Also ich bin eigentlich den Ralf Klever immer sehr, sehr im Bilde gehalten. Er hat gesagt, okay, ich würde gerne wechseln, bräuchte mal einen größeren Vlog. Und also wenn es die Möglichkeit dazu gibt, auf jeden Fall. Und wir sind aber nach wie vor sehr eng in Kontakt. Es wird dieses Jahr noch ein Buch bei Klever kommen. Also eine Reportage, Reportage mit Fotos.
Okay.
Also im Herbst, glaube ich. Sommer noch oder im Herbst bei Klever.
Und worum geht es in der Reportage?
Reportage sind so die Auswirkungen des Syrienkrieges, Fokus auf den Libanon. Also ich war da jetzt letztes Jahr im Juni gemeinsam mit Leonard Bill, einem Fotografen und sehr guten Freund, waren wir da so knapp 3 Wochen für die Recherche. Also die Situation jetzt im Libanon aufgrund des Syrienkrieges, Lesbos und Bosnien spielen auch noch mit rein.
Okay.
Also diese 3 verschiedenen Orte, immer so mit Fokus auf die aktuelle Fluchtbewegungen.
Spannend, die du ja in Gemma Habibi auch quasi anklingen lässt.
Genau. Und das war, ist eigentlich doch, es ist mehr oder weniger ist es so eine Zugabe, vielleicht so eine Draufgabe zu Gemma Habibi. Also hat sich ja währenddessen ergeben, halt die Kontakte zur syrischen Diaspora, da mal eine getroffen und Assyrerin, die jetzt in Österreich lebt. Und da irgendwie hat sie dann diese Idee entwickelt, eine Reportage daraus zu machen, okay, weil sie die Kontakte gegeben hat. Mhm. Da ging ich Libanon. Wir wollten eigentlich nach Syrien fahren, was eigentlich ja möglich ist. Also man kann zumindest von Beirut mit Bus nach Damaskus fahren, also ins Assad-Gebiet. Mhm. In Wien, die Botschaft läuft da wieder. Also man kann da eh hingehen und um ein Visum ansuchen, Journalismus oder als Journalist oder als Tourist ein Visum beantragen. Das hat letztendlich dann aber nicht funktioniert, weil man Einladungen aus Syrien bräuchte. Und die ganzen NGOs haben nicht reagiert. Also es ist dann ein Teil der Reportage. Also weil man bei weitem nicht der Erste ist, der ansucht. Es wollen eigentlich relativ viele Leute jetzt durch Syrien. Also die NGOs uns haben gar nicht geantwortet. Und für Privatpersonen ist es zu riskant. Also jetzt nicht für mich, ich könnte nach Damaskus fahren, aber für einen Syrer oder eine Syrerin, die jetzt in Damaskus lebt, ist es sehr riskant, weil das Spitzelsystem jetzt noch rigider oder noch perfider worden ist als vor dem Krieg. Und also wenn die einen Ausländer reinholen, kommst du jetzt sofort ins Visier. Also Sicherheitsdienst oder die Geheimpolizei holt dir dann nachzufragen, was soll das, also wer ist das, warum triffst du den mit dem, was steckt da dahinter? Also das wäre dann zu riskant gewesen. Deswegen haben wir uns dann entschlossen, uns auf den Libanon zu konzentrieren.
Ja. So Fluchtbewegungen, Einzelschicksale sind ja ganz ein großes Thema, sowohl bei Phantome als auch bei Gema Habibi. Oder was macht denn für die den Reiz aus, genau dieses Themenfeld da zu behandeln, die damit auseinanderzusetzen?
Ich bin eigentlich sehr interessiert daran, vielleicht so einen Zugang zu finden zu unserer Zeit oder zu unserer Gegenwart. Und ich glaube, das ist schon so ein Merkmal, was diese aktuelle Situation sehr ausmacht. Oder wodurch sie auch sehr viel verstehen lässt, was uns jetzt auch gesellschaftspolitisch irgendwie bewegt. Mhm. Okay. Ich glaube, gerade durch die Fluchtbewegungen und Migration lässt sich sehr viel abbilden oder sehr viel sagen oder vielleicht auch verstehen, was eigentlich die EU ist oder so unsere Zeit.
So. Du machst ja auch so ein bisschen über den Weg über subkulturelle Milieus, oder? Mit Sprayen und mit Boxen, das sind ja jetzt keine breiten Sportarten oder Dinge, die jetzt jeder macht. Wieso ist das dein Zugang dazu? Oder wieso lässt sich das so einfach verbinden für dich?
Ich glaube, das ist vielleicht entspricht, glaube ich, auch sehr meiner Persönlichkeit. Ich meine, das sind alles so Sachen, mit denen ich zum einen finde ich es generell spannend, also so Subkulturen vor allem, oder so Nischen, gesellschaftliche Nischen, oder so dieses Abseitige, sagen wir abseits der Mainstream-Kulturen. Das sind also Sachen, die ich eigentlich sehr, sehr interessant finde. Da sehe ich eigentlich auch eine Aufgabe von Literatur drin, also dass man eigentlich ja diese Geschichten erzählt oder von diesen Szenen berichtet, also über die man sonst eigentlich vielleicht wenig oder nichts erfahren würde. Und ja, zum einen sind das alles immer Sachen, mit denen ich einfach einen starken persönlichen Bezug habe. Okay. Sowohl das Sprayen, also jetzt nicht mehr, aber das war einfach eine Graffiti, war eine Zeit lang, also schon über mehrere Jahre, wahnsinnig wichtig für mich. Habe jetzt eigentlich keinen Kontakt mehr so in die Szene, obwohl es mich noch sehr interessiert und so, die das schon noch so mitverfolge. Und das bei Phantome, also wo es eben diesen Sprayer-Erzähler gibt, ich wollte einfach einmal drüber schreiben und so diese eigenen Erfahrungen einfach einmal so ein wenig verarbeiten. Und beim Boxen nicht auch. Ich glaube, ich mache jetzt schon seit knapp 2011 Kampfsport. Eigentlich lang oft schon gedacht oder von Beginn an, dass es eigentlich sehr viel hergibt. Dass es schon so eine Szene eigentlich sehr interessant ist, dass man da wirklich was machen könnte dazu.
Runde 2. Wie geht man mit den Erfahrungen von Krieg und Flucht um? Wie kann man die eigene Erinnerung bewahren und vor dem Missbrauch durch nationalistische Politik schützen? Wohin mit all der Energie und mit dem Frust, dass die EU als Versprechen von Glück und Zukunft so nahe ist, dieses Versprechen aber nie eingelöst wird? All diesen und weiteren Fragen geht Robert Brosser mit seinem 2017 im Ullstein Verlag erschienenen Roman Phantome nach. Er löst damit seinen Vorsatz ein, denn er wollte sich ein Land erschreiben, seine Vergangenheit und Gegenwart. Ohne dass er es als moralische Attitüde vor sich hertragen müsste, schreibt Wiebke Boromka in der Zeit, ist dieser Roman eine Schule der Empathie und der Demut vor den Versehrungen, die politische Konflikte in Biografien brennen. Phantome war 2017 nicht zuletzt deshalb für den Deutschen Buchpreis nominiert.
Während wir im ersten Teil, den ich erzähle, einen jungen Sprayer durch Wiener U-Bahn-Tunnel begleiten, wechselt im zweiten Teil des Romans die Perspektive und wir erfahren von Anisa und Jovan, einem serbisch-bosnischen Paar, das durch den Krieg getrennt wurde.
Du wechselst ja aber dann bei Phantome doch die Perspektive, oder? Du gehst ja dann raus aus, ich weiß nicht mal, wie der Protagonist heißt.
Ah, der hat keinen Namen.
Der hat keinen Namen.
Genau, der ist arbeitslos, ja.
Super. Lorenz aus Gemma Habibi kann man nur benennen, Phantome, namenlos.
Ja, nein, Spray, genau, okay. Bleibt namenlos. Ja.
Du gehst dann aber doch in die Perspektive von Anisa und Juban. Wie ist dir dieser Perspektivenwechsel, es ist ja auch ein sprachlicher Wechsel dann auf einmal da.
Ja,
also die
ja.
Erzählung ist dann auch
genau.
Ganz andere.
Ja.
Was passiert da, wenn dann plötzlich von einer Perspektive, aus einer Perspektive geschrieben wird, die vielleicht deiner persönlichen Erfahrungswelt nicht so nah ist, gehe ich mal davon aus.
Ich meine, da stecken schon sehr, sehr viele Versionen und Versuche dahinter. Ich glaube, diesen Ich-Erzähler, also diesen Sprayer, den habe ich relativ schnell gehabt. Vor allem, weil da dann eben die Idee gekommen ist, dass man es auswendig vorträgt und so. Und dann wäre es eigentlich gut, wenn man die Ich-Erzähler hätte, der das ein wenig durchrhythmisiert oder so. Also die Sprache so ein bisschen aufgeladen ist und so.
Ja.
Mit einer bestimmten Energie. Nein, das war dann schon eine gute Vorgabe. Ich dachte, okay, aus dieser Idee kann man so einen Ich-Erzähler formen. Was dann halt in dem Hauptteil, also der dann 1992 spielt, da war es dann so, da habe ich sehr viel herumprobiert. Letzten Endes habe ich mir gedacht, okay, es muss eine Erzählhaltung geben, die respektvoll ist.
Mhm.
Vor allem deswegen, ich habe da keinen familiären Bezug dazu, zu Bosnien oder Serbien. Einfach dann über die Jahre hat dann so eingearbeitet und steckt halt sehr viel Recherche dahinter. Und dachte aber letzten Endes, man erzählt einfach wirklich so von außen.
Mhm.
Diese Geschichte, oder eben, weil ich mit sehr, sehr vielen geredet habe und diese Interviews geführt habe und das alles gesammelt. Und dann habe ich gedacht, okay, es muss möglichst respektvoll sein. Also schon einfach erzählen und so, ohne dass man es jetzt irgendwie zu viel zurücknimmt, ja. Weißt du, oder zu nett sein will oder zu bedacht. Ich dachte mir, um das so erzählen zu können, braucht es vielleicht diese Erzählhaltung wie im Buch, also so autorial und sehr zurückgenommen, distanziert. Man dachte, so kann ja dahinter stehen.
Wie stehst du zu Handke? Also es ist eben so nah und doch so weit weg und jetzt ist es zuletzt eben durch die Handke-Debatte wieder so aufs Tapet gebracht worden oder vielleicht. Und wenn man jetzt irgendwas Positives an dieser Debatte finden will, dann vielleicht, ob es ein positiver Nebeneffekt war, dass das wieder irgendwie ins Gedächtnis gerückt ist.
Ich muss sagen, generell, ich habe mehrere Sachen sehr bedenklich drum gefunden. Eines vielleicht noch der unwichtigste Aspekt, aber der mir doch recht aufgefallen ist, war, ich finde, es hat vor allem die österreichische Literaturszene ziemlich gespalten.
Mhm.
Zum einen, weil es so war, dass sich sehr viele Autoren und Autorinnen auf Seiten Handkes gestellt haben. Also ich verstehe diesen Beweggrund, dass man sagt, okay, es geht um Kunst, es geht um Literatur, die muss man vor dieser Vereinnahmung durch Politik oder durch politische Meinung beschützen. Das ist aber dann schon in diese Richtung gegangen, dass es sie dann einfach so Lager ausgebildet haben. Mhm. Also mehr oder weniger schon so, dass man als österreichischer Autor fast auf Seiten Handkes stehen hat müssen.
Mhm.
Irgendwie hat man da schon ein wenig so diesen... ein wenig, wie soll man sagen, eine gewisse Art von unartikulierten, nicht ausgedrückten oder unartikulierten Druck irgendwie gefühlt. Wobei ich sagen muss, dass ich sehr, sehr gegen, vielleicht nicht gegen Handke persönlich bin, aber ich habe die Auszeichnung mit dem Literatur-Nobelpreis als wirklich schockierend gefunden und in keinster Weise gerechtfertigt, weil diese Jugoslawien-Texte natürlich Teil seines Werks sind und ich finde, das muss man auch berücksichtigen. Vor allem insofern, ich glaube, was die ganze Debatte wirklich klar gemacht hat, war, wie du gesagt hast, dass da einfach es wieder etwas ins Gedächtnis gerufen hat oder es ist einfach klar worden, dass wahnsinnig viele Leute bei uns zumindest nichts damit zu tun haben. Oder dass es da keinen Kontext gibt, kein Wissen, was bedeutet das, was Handke geschrieben hat, in welchem Kontext steht das eigentlich, was bedeutet Srebrenica, was bedeutet der Visegrad, was bei ihm auch vorkommt und so. Da fehlt einfach dieses Wissen und ich glaube, lässt sich dann sehr leicht sagen, hey, man muss Handke verteidigen, weil es um die schöne Künste geht. Es geht um Literatur und so. Was insofern, also wenn man ein wenig Hintergrundwissen hat, wird einfach klar, was wie fürchterlich das ist, was Handke da geschrieben hat. Es ist, und vor allem, weil das ist einfach Teil dieser nationalistischen Erzählung, wie sie in Serbien praktiziert wird. Und das ist ein System, das sehr, sehr vielen Leuten, also sehr vielen Leuten, die ich jetzt persönlich kenne, einfach wirklich Schwierigkeiten gemacht hat. Und sehr viele Leute aus Bosnien und Serbien sind aufgrund dieses Systems weggezogen und haben Schwierigkeiten. Und das ist ein System, was auch an diesen Nobelpreis für Handke zehrt. Ja. Also dadurch wird jetzt, wie Vucic in Serbien das praktiziert, wird dadurch legitimiert, dass Handke den Nobelpreis kriegt hat. Da sehe ich wirklich ein großes Problem drin. Und ich glaube, es ist ihm ja, man darf Handke da jetzt auch nicht so unschuldig sehen. Er hat zum Beispiel nach Stockholm dann den Emir Kusturica eingeladen, war während der Verleihung dabei. Und gerade Kusturica ist ja genauso ein, es war einfach sehr verrückt, was Kusturica für eine Wende gemacht hat. Als Bosnier, also muslimische Familie. Und dann hin dieser Wandel hin zum serbischen Nationalisten. Vielleicht um diese Geschichte nur zu erzählen. Ich war zum Beispiel in Visegrad an der Drina im Osten Bosniens und da hat Kusturica Andrićgrad gebaut, also sein Ethnodorf, so Steinhäuser und so, wo es halt auch darum geht, Ivo Andrić und auch Nikolaj Tesla zum Beispiel für die serbische nationalistische Sache zu vereinnahmen. Ja. Also das ist wirklich eine Art von Geschichtsfälschung, die dort betrieben wird. Alles so hinzutrimmen, als wäre das einfach alles so Großserbentum, Tesla, Andrić, die ganze Region, Visegrad. Mhm. Und in Visegrad 92 sind ja fürchterliche Kriegsverbrechen begangen worden, durch serbische Milizen. Und da gibt es im Restaurant, also ein riesiges Wandgemälde, in der Mitte so eine Tafel, also es ist so in einem Garten, in der Mitte so eine Tafel, wo halt Kusturica sitzt, und Karadzic und so andere serbische Nationalisten oder bosnische serbische Kriegsverbrecher. Rechts davon am Rand unten sitzen so Hütchenspieler, Barack Obama, ein Rothschild, also so mehr oder weniger die zwielichtigen Typen, so im Eck. Und links von der Seite kommt auf einer Vespa Handke dahergefahren und seine Haare flattern so im Wind und so, und alle freuen sich, dass er kommt. Und hinter ihm sitzt die Frau von Kusturica und hält sie so bei ihm fest. Also das ist alles ein Teil einer Erzählung, einer nationalistischen Erzählung, die da durchgezogen wird. Und Handke ist einfach Teil davon. Und ich glaube, das ist uns hier gar nicht so bewusst, aber das ist in Serbien und Bosnien ist das ein großes Thema und das hätte man berücksichtigen müssen.
Es spaltet ja sehr die österreichische Autorinnen- und Autorenschaft. Glaubst du, dieses Künstlerinnenkollektiv, das da Handke verteidigt, ist einfach nicht informiert? Oder wie erklärst du das?
Ich weiß nicht. Also ich habe es jetzt auch zum Beispiel von der Lunacek, ne, wo das letzte, das ich mal, oder? Von ihr da die Meldung, dass sie eigentlich ja gegen die Vergabe des Nobelpreises ist, was ich für absolut gerechtfertigt finde, dass sie das so sagt. Finde ich gut, dass sie das sagt. Ja. Wo ich dann war, zum Beispiel Josef Winkler, und den jetzt als Autor ja sehr schätze, und etliche andere dann sofort eingeschritten sind, so quasi, hey, das hat jetzt nichts mehr mit Kunst zu tun, sie darf das nicht sagen. Vielleicht ist es dann so eine Verteidigungshaltung, dass man denkt, man muss so seine Autoren irgendwie schützen, oder man muss sie verwahren gegen Zugriffen von Seiten der Politik, was absolut gerechtfertigt ist. Nur, ich finde, bei Handke greift das nicht. Das ist eine... Vielleicht fehlt da echt... Ich glaube, bei vielen fehlt da wirklich das Wissen, was in Bosnien da passiert ist und was das einfach für viele Leute vor Ort bedeutet, dass Handke den Nobelpreis gekriegt hat. Also wirklich für wahnsinnig viele ist das ein Schlag ins Gesicht.
Aber Doron Rabinovic und Julia Rabinovic, denen würde man ja irgendwie sowas zutrauen, dass sie sich damit auseinandersetzen. Ja. Ich meine, das ist keine Ahnung.
Der Elfriede Jelinek hat mich total überrascht.
Ja, voll. Ich verstehe auch nicht ganz.
Aber ich frage mich ja, ob das... Es gibt jetzt keinen vergleichbaren Fall, oder zumindest mir jetzt keiner bekannt, ob das vor 10 oder 15 Jahren ähnlich verlaufen wäre, oder ob es tatsächlich irgendwie diese extreme Spaltung... Das hat ja viel schon da in den sozialen Netzwerken auch stattgefunden. Ja. Und die Debattenkultur, das ist ja dann so im Nachgang oder nach der dritten, vierten Woche analysiert worden, dass sich das schon auch irgendwo...
Vielleicht und zum einen das, und ich glaube, weil es halt wirklich einfach auch als Srebrenica ist jetzt 24 Jahre her. vielleicht ist einfach, weil schon so viel Zeit vergangen ist. Weißt? Also, dass man, wenn Handke schreibt über die Schlacht um Srebrenica schreibt, was das auch so eine. Das ist einfach auch diese Erzählhaltung von Vucic oder wie damals noch von Milosevic und so. Dass es den Kampf um Srebrenica gegeben hat, aber nicht den Genozid dort. Mhm. So. Das ist eine Sache, also vielleicht hat das einfach schon mittlerweile, obwohl das jetzt auch noch nicht so lange her ist, aber doch an Brisanz verloren oder an Bedeutung. Mhm. Also hier, Österreich und Deutschland.
Willst du mal einen Roman über das Altbachtal schreiben?
Ja, ich hätte sogar eine Idee. Also ich habe da schon es gäbe da so eine Geschichte, weil man dachte, eigentlich wäre das schon immer spannend, die versuchen zu erzählen, aber ist noch nicht jetzt.
Nur nicht jetzt.
Genau. Okay. Vielleicht mal, ich hätte was in der Schublade oder so, zumindest so eine Idee.
Okay.
Vielleicht darf man das eher, wenn man schon ganz alt und kreis ist.
Ich glaube nicht. Ja. Nein, also Stanisic hat es vorgemacht,
das
Herkunft.
Ja,
man darf über die Herkunft schreiben, ohne dass man ganz alt ist. Mhm.
Das ist ja echt, aber es war schon interessant, oder? So wirklich über die Ruhe schreiben, über das Dorf und so.
Ja.
Ja, vielleicht echt was, ja. Eben so eine Idee habe ich mal schon. Das glaube ich noch. Nur ist nicht der richtige Zeitpunkt, du fühlst es nicht richtig.
Geht es in Altbach Boxen oder Graffiti aus? Du wirst ja geboxt haben, oder? Du hast geboxt, gell?
Ja, in Wörgl.
In Wörgl.
Genau, Wörgl. Boxclub Unterberger.
Ah, okay.
Ja. Genau. Mhm. Ja, und sonst ein Sprayer, was ein sehr einsames Leben in Altbach.
Du hast deine Tags nicht unbedingt beschrieben sehen, oder?
Nein, ich bin damals dann echt immer so mit Sack und also mit so einer ganzen Tasche voll mit Dosen und Farb und so halt immer nach Innsbruck gefahren.
Mhm.
Da war halt schon der, also echt Innsbruck war so das eine, der Anschlusspunkt.
Ja.
Weil es da es doch was einige gegeben hat.
Was war dein Tag?
Boah, quer durch, sehr, sehr verschieden. Ich habe sehr viel gemacht mit dem Deck Shin, also S-H-I-N.
Warum?
Damals, ja. Ich habe mich in der Zeit sehr viel mit asiatischer Philosophie beschäftigt. Mhm. Und Shi aus dem Japanischen, erst zu meinem Tod, was ich irgendwie recht interessant gefunden habe, Shin dann auch diese Art von Lebensenergie. Mhm. Auch noch, also aus dem Taoismus kommt es dann. Mhm. Genau.
Das war der Ich-Erzähler in Verdomme sagt an einer Stelle, oder er stellt sich vor, dass es ein besonderes Graffiti gibt, das die Energie zum Widerstand in jedem weckt, der es betrachtet. Kann man das so ein bisschen als poetologische Bemerkung oder so von dir lesen? Also ist das auch das Ziel, das du mit der Literatur verfolgen würdest? Das führt zur Frage hin, was kann Literatur, was soll Literatur? Soll sie uns zum Widerstand irgendwie wecken? Oder?
Ja, vielleicht nicht zum Widerstand wecken. Ja, gute Frage. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es in, sagen wir, wenn man jetzt bei der Literatur bleiben will, dass es dann in jedem Leser und Leserin diesen Sinn für Widerstand weckt, aber zumindest, dass es etwas auslöst.
Mhm.
Und also mir fällt schon auf, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, also sei es verschiedene Protestbewegungen, oder wie soll man sagen, generell so ein bisschen widerständiges Wesen, oder linksanarchistisch und so, also wenn man das ein wenig mehr einbringt und so, dass das auch im Publikum schon einiges auslöst.
Mhm.
Vor allem glaube ich auch deswegen, weil Literatur, das Publikum generell ist einfach oft eher älter und bürgerlich.
Mhm. Mhm.
Also, das sind schon so Sachen, wo sich dann auch sehr viele dran treiben.
Mhm.
An dem, ja. Was ich gut finde, also, dass man die Leute weniger aus der Reserve lockt.
Was mich noch interessieren würde, Taiga sagt in Tuzla, der Tuzla nie verlassen wird, Weg wohin, die Fresse im Spiegel ist immer die deine, egal wo du bist. Bist du irgendwie gefesselt in deinem Schicksal, wenn du nicht diese Möglichkeit hast, dich in einer behüteten Gesellschaft zu befinden? Also wenn du jetzt nicht der NGOler in Gemaha Bibi bist, der nach seinen 3 Wochen auf Lesbos nur 2 Wochen Bali im Yoga-Retreat dranhängen kann, sondern wenn du eben Taiga in Tuzla bist und nicht wegkommst.
Also ich glaube, dass es gar nicht so viel mit den sozialen Hintergründen zu tun hat. Also dass sowohl ein idealistischer NGO-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, also was in Gemaha Bibi da sehr vorkommt, ne? Dass man, wenn man zum Beispiel in Westafrika ist und arbeitet, wie wie naiv bleibt man dann doch noch? Mhm. Oder? Wie okay. sehr wird man jetzt so die, also diese eigene, die Privilegien, die man hat jetzt als EU-Bürger, also die kann man ja einfach auch nicht ablegen. Und das, ich glaube, das beeinflusst so die eigene Wahrnehmung, die eigenen Möglichkeiten, alles, so die ganze, wie man sich durch die Welt bewegt und durch die Welt bewegen kann. Dass man zum einen diese Naivität nicht los wird und wie bei Fantome, Tiger in Dussler oder in Gemma Bibi gibt es auch diese Charaktere, die aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Aufwachsens halt so in diesen anderen Mechanismen drinstecken. Mhm. Also dass man aus dieser Art von Begrenztheit nicht raus kann. Mhm. Also einfach nur, dass man, obwohl man gut ausgebildet ist, einfach auch nicht so einen guten Job findet und so, wie es bei vielen in Bosnien der Fall ist oder in sehr vielen anderen Orten und Ländern. Ich glaube aber schon, dass zum einen, was ich interessant finde, ist, oder was bei Fantome halt reinspielt, dass es dann diese Art von Aggression einfach gibt. Mhm. Was mir in Bosnien auch sehr oft aufgefallen ist, oder in der Boxszene, weil man nicht sehr vielen begegnet, sagen wir Migranten, die eigentlich einfach mehr wollen und denen dann mehr zustehen würde, die aber einfach diese Möglichkeiten nicht haben. Und man steckt dann einfach alles, sagen wir, in den Sport oder ins Boxen, weil das dann irgendwie so eine Art von Ausweg ist oder eine Möglichkeit als Ventil, und um diese Energie zu kultivieren. Also ich glaube, das ist etwas, vielleicht spielt dort auch Kunst rein. Also ich würde schon sagen, dass das etwas, dass Literatur dann etwas ist, um doch zu einer besseren Position oder Situation irgendwie zu kommen. Also dass man lernt, irgendwie mit dieser Energie dann, also mit dieser Unzufriedenheit dann auch umzugehen und schaut, dass man irgendwie doch etwas anderes schafft.
Mhm. So. Was ja schwierig ist, wenn in Ghana mit ihrem Kind nicht die Möglichkeit hat, jetzt nur irgendwie tatsächlich ihr selbst zu verwirklichen, wie sie das vielleicht, oder die Möglichkeit in ihr gegeben?
Nein, aber das ist ein guter Punkt, genau, Selbstverwirklichung. Mhm. Stimmt, das ist sehr gut. Ich finde, das ist vielleicht also diese Tragik, um die es mir dann schon oft geht, dass man einfach sehr, sehr vielen Menschen begegnet, wo man merkt, die hätten das Potenzial zur oder dieses Verlangen zur Selbstverwirklichung, aber das wird nicht passieren. Mhm. Ich glaube, bei sehr vielen so, dass es diese Möglichkeiten einfach nicht gibt, dass man sie wirklich so ausleben kann in dieser Art und Weise, wie man will, sondern wie bei Ja in Gemma Bibi, also dass es auch eigentlich darum geht, also wie, es geht jetzt nicht nur ums Überleben, das hört sich jetzt wirklich zu tragisch an, aber wie wird man mit dieser Situation fertig, in der man sich befindet? Mhm. Wie führt man doch noch ein würdiges Leben? Mhm. Oder wie ein Phantome Tiger steckt in Dussler fest, der will was machen, und dann hat er diese Energie in sich, diese Art von, diese Energie, die dann immer mehr zur Aggression wird, weil man einfach feststeckt und weiß, letzten Endes, man muss mit einem Job fertig werden, der 300 Euro im Monat einbringt, man muss sie irgendwie durchschlagen. Und ich glaube, das ist schon, und wir haben da wirklich schon ein sehr großes Privileg, dass man sie einfach künstlerisch betätigen kann.
Ja. Runde 3. Gemma Habibi, Robert Prossers aktueller Roman, ist im Juli 2019 bei Ullstein erschienen. Lorenz, der Protagonist, kehrt mit einer Idee für seine Anthropologie-Masterarbeit von einer Reise nach Syrien zurück, die ihn wiederum in einen Boxclub in Wien führt. Während Lorenz sich zu einem ernstzunehmenden Boxer entwickelt, Westafrika bereist und sich in die Fotografin Elena verliebt, wütet in Syrien ein Krieg, der die Gesellschaft in Aufruhr versetzt und zahlreiche Menschen in die Flucht treibt. Auch Lorenz' syrischer Freund Zain ist nach Wien geflohen und träumt davon, als Boxer unsterblich zu werden. Gemma Habibi, hieß es im Falter, liefert keine schlauen Kommentare zum Zeitgeschehen, sondern erzählt eine Geschichte über junge Menschen, die sich intensiv spüren wollen, Grenzerfahrungen suchen und den Schmerz, der damit einhergeht, nicht scheuen. In der Presse fiel in Bezug auf die Boxszenen sogar das Wort grenzgenial. Aber so wie einen beim Boxen mal ein Lucky Punch gelingen kann und mal ein Uppercut auf die Matte schickt, gehören für einen Schriftsteller gute und weniger gute Kritiken zum Geschäft. Deshalb die Frage.
Wie gehst du mit Kritik um?
Ist oft so eine Frage der Tagesverfassung. Teilweise ist man ziemlich egal. Probiert dann, also wenn es eine schlechte Kritik ist, ich probiere dann schon immer, dass man was draus zieht. Also, dass man es irgendwie schon so als konstruktive Kritik irgendwie wahrnimmt und so. Weil ich glaube halt, dass jede schlechte Kritik schon seinen Grund hat. Also, dass man da schon was rausziehen kann. Oft denkt man aber, eigentlich müsste man eine dickere Haut haben. Also ich denke, okay, es muss einem eigentlich egal sein. Es muss einem dann wirklich gute Kritiken müssen, die einem dann aber egal sein. Also man darf sich dann nicht zu so sehr in seinen Frieden oder in eine Gewissheit...
Das ist das Problem, ja. Oder? Du kannst nicht einfach dich nicht darauf... Also du kannst nicht reflektieren, ja.
Generell das Interessante eben, wie geht man damit um, ne? Was für Kritiken kommen. Oder es ist oft so, dass ich schon merke, also gerade jetzt bei Gemma Habibi, dass von Leserseiten sehr viel kommt. Also sei es jetzt bei Mail oder Facebook und so, dass ich schon von verschiedenen Leuten angestimmt wäre mit ihrer Meinung zum Buch. Okay. Das ist eigentlich ganz interessant.
Also es gibt Autorentypen, bei denen man sich das nicht, also wo es aber nicht einfallen würde, dem schreibe ich jetzt einmal, oder? Ja. Also der schreibe ich jetzt einmal.
Ja.
Wie ist es im Boxclub angekommen?
Sehr gut. Wohl. Zum einen, glaube ich, ist es so, dass man, es hat generell eher einen schlechten Ruf, muss man sagen. Ich glaube, so Kampfsport generell ist vielleicht so also allgemein einfach nicht das beste Standing.
Okay.
So, also, weil es ja wirklich irgendwie so ist, als wäre, ich glaube, nach außen wirkt es so, als wären das generell alles so, was weiß ich, so Alpha-Männchen, die sich so um die oberste Position prügeln. Mhm. Und das wäre das einfach nur Gewalt. Das soll nur sein. Verprügeln von Schwächeren und so. Was halt alles nicht stimmt. Das ist eine Szene und der Sport ist vielfältiger. Mhm. Und die haben sehr damit zu kämpfen.
Ja.
Auch, also dass einfach so die generell die Meinung eher abweisend ist. Oder es gibt so bestimmte Klischees, die man mit Boxen verbindet. Und da war mir jetzt schon ein Anliegen, das ein bisschen aufzubrechen und einfach auch anders zu erzählen davon, vom Boxsport. Und deswegen, glaube ich, kommt da jetzt so aus der Szene sehr, sehr gute Rückmeldungen.
Voll, du hast ihn ja als möglichen Integrationsraum quasi beschrieben.
Ja, voll.
Und der Leiter dieses Boxclubs in Wien sagt ja ganz, ganz klar, es bleibt Politik vor meinem Boxclub heraus, es bleibt Religion, es bleibt Nationalität, es bleibt alles draußen. Wir konzentrieren uns quasi aufs Boxen. Und also in meiner Art, das zu lesen, hat es nie was mit Gewalt oder mit überbordender Männlichkeit zu tun gehabt. Das war... intendiert oder ist es dir wichtig, solche Räume, vielleicht auch als Brain, als solche Räume zu verorten?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja was, also was für mich persönlich jetzt auch das Boxen oder so Kampfsport generell einfach ausmacht. Also, dass es schon so dieser sehr multikulturelle, sehr, sehr offene und sehr freie Raum ist. Also, wo sich wirklich die verschiedensten Leute begegnen. Natürlich ist es so, also man braucht jetzt auch nicht zu viel beschönigen. Kampfsport hat oft auch Probleme, also gerade es gibt da einige ostdeutsche Vereine, die wirklich ein Problem mit Neonazis haben oder die schon so ein Nährboden sind jetzt für so diese rechte Gesinnung. Andererseits, es gibt da sehr, sehr viele Vereine, die sich da explizit dagegen stellen. Mhm. Also gegen Rassismus, gegen rechte Hetze. Also es gibt da diese Gegenbewegung dazu. Mhm. Also man ist sich dessen sehr wohl bewusst. Also es gibt genauso islamistische Tendenzen im Kampfsport, wo man auch versucht, ihnen entgegenzutreten, oder genauso wie es jetzt diese rechten Tendenzen gibt. Finde ich an sich aber sehr, sehr interessant, weil das halt in dieser Szene sehr viel passiert. Mhm. Und man halt wirklich immer versucht, halt trotzdem das irgendwie auszukontern.
Du näherst dich ja bei Gemma Habibi der Geschichte über Computerspiele an, oder? Also der Lorenz ist ja ein Assassin's Creed-Zocker und fährt quasi mit Assassin's Creed im Hinterkopf nach Syrien, um seine Masterarbeit da zu schreiben. Und er kommt dann aber drauf, dass er seine eigene Geschichte schreiben möchte ab dem Zeitpunkt. Kannst du mir dazu was sagen? Mir hat es irgendwie, also was du möchtest, das ist jetzt keine Frage, wie wir festgestellt haben, sondern eine Feststellung.
Ich glaube, das war so ein wenig so ein Aufhänger, also mit dem Zocken. Wie soll man sagen, was für mich doch so diese Leichtlebigkeit irgendwie ein bisschen ausdrückt. Also eher in diesem Moment, sagen wir so Anfang 20, zum Studieren angefangen, in Wien beim Zocken und dann so diese Idee, okay, man fährt einfach drauf los, man will irgendwie was sehen. Was halt schon ein Ding war, also ich war selber zweimal in Syrien, 2007 und 2011, also 2011, knapp bevor es losgegangen ist, im Februar noch. Also eh so ähnlich wie im Roman. Und Syrien damals war einfach echt ein, also für Backpacker, schon so ein kleines Paradies. Okay. Also es waren einfach viele Leute dort unterwegs, also viele junge Leute, einfach weil es vergleichsweise günstig war und leicht zu erreichen. Mhm. Also gerade so über die Türkei oder von Jordanien aus und eben viel billiger als die Türkei oder Jordanien oder Libanon. Das heißt, man ist da, also sowohl 2007 als auch 2011, ja, war das wirklich eine schöne so Backpacker-Kultur, die sich da so entwickelt hat. Sehr viele junge Leute aus aller Welt in Syrien unterwegs. Was halt eine interessante Sache ist, weil man sich immer vor das Auge halten muss, dass es immer eine Diktatur war.
Ja.
Also das war einfach immer dieses Regime. Trotzdem wahnsinnig viele junge Leute dort unterwegs, mit den Einheimischen viel in Kontakt. Und man hat es oft, ich weiß nicht, eben was man im Roman drum geht, das dann irgendwie so auszudrücken, dass man das vielleicht auch gar nicht versteht, in welcher Situation man sich da bewegt. Also, okay, dass es eine Diktatur ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob man so naiv ist. Also, aber gerade in Aleppo und Damaskus und so, das war ja nie so präsent. Mhm. Je weiter man in den Osten gefahren ist, Richtung Irak oder Richtung Iran, also Türkei, Iran, genau in die Grenzgebiete zu den Kurden hin oder in die Gebiete der Beduinen, da ist es dann schon deutlich geworden, also dass es eine Diktatur ist.
Ich glaube, dieses spielerische nach Syrien fahren und das mit Assassin's Creed vergleichen ist mir dann ganz besonders bewusst worden, als Z-Truck aus von Syrien nach Wien fährt und er redet mit Lorenz und ich glaube, das Einzige, was er sagt, ist irgendwie, es war kein Game. Und er weiß, er fährt wieder zurück, kaputt und ihn hält diese Herangehensweise oder dieses Erleben von Lorenz ist so komplett anders als das, was Z hat, wenn er von Syrien nach Österreich kommt. Ja.
Ich glaube, das ist etwas gerade so... Wenn man sich das vor Augen hat, wie im Buch, also dann ist der Anfang 20 ein Backpacker, dass dann irgendwann der Moment kommt, wo, glaube ich, diese Realität dann einbricht. Mhm. Oder wo dann klar wird, okay, ich bin jetzt in einem fremden Land, also ich bin jetzt da eben aufgrund dieser Idee, ich kenne diese Computerspiele oder so popkulturelle Einflüsse, also mit denen man hier so aufwächst und so, würde man das anschauen, ich habe die Möglichkeiten dazu, ich fahre dahin. Mhm. Und dann kommt aber dieser Moment, wo man sich denkt, hey, eigentlich geht es doch um ganz was anderes.
Ja.
Also es hat eine ganz andere Realität oder es gibt noch eine andere Wirklichkeit. Will ich mich mit der beschäftigen oder will ich irgendwie, wie er dann im Roman, will ich jetzt eine eigene Geschichte finden?
Ja. Hättest du die in Gemma Habibi noch damit beschäftigen wollen, mit dem Syrien-Konflikt? Du hast gestern oder vorgestern im Freitext veröffentlicht, dass es eigentlich die Syrien-Reise, eine Recherchereise für einen Roman, der gerade entsteht vor einem Jahr. Und wer Gemma Habibi, also bei mir ist an manchen Stellen habe ich mal gedacht, okay, er bleibt jetzt bei Z, er geht jetzt mit ihm diese Balkanroute entlang, er gibt mir jetzt wieder, was in dieser Flüchtlingssituation oder in dieser Fluchtsituation passiert und da zweigst du aber ab, du fährst mit Lorenz nach Ghana, du machst ganz was anderes, also meine Erwartungshaltung ist da nicht enttäuscht gewesen, aber ich habe mir was anderes erwartet.
Also ich wollte es dann in Gemma Habibi dann irgendwie umdrehen, das wäre eigentlich so mein Anliegen gewesen. Ich habe mir gedacht, war dann schon diese Entscheidung, will man diesen Ghana-Erzählstrang dazu nehmen oder nicht? Ja. Und ich habe mir gedacht, eigentlich finde ich es spannend, dass man die ganze Situation dann eigentlich wie so eine Sanduhr noch mehr anders da aufzieht. Mhm. Also wirklich die ganze Situation umkrempelt, also dass der Ich-Erzähler dann als Fremder in einem Land ist und dort eigentlich wiederum mit Leuten konfrontiert wird, die weg wollen, oder so wie in Österreich wie zu Hause dann in der Boxszene, hat er immer mit Menschen zu tun, die wegkommen müssen aus ihrer Heimat. Wo ich finde, was halt die ganze Kampfsportszene so interessant macht, weil die eben sehr migrantisch geprägt ist und für viele so erst das Auffangbecken hier bildet. Und aber um die Sachen halt nochmal umzudrehen. Also jetzt ist er Boxer und dann ist er aber in ganz einem fremden Land eigentlich nicht mehr als Boxer.
Ja.
Aber hat immer noch so dieses Denken dahinter oder muss sich klar werden, welche Rolle spielt jetzt für ihn persönlich der Boxsport und wird aber gleichzeitig mit dieser Fremde konfrontiert.
Okay.
Also so wie es eigentlich den Menschen, die er aus Österreich, aus der Boxszene hier passiert.
Aber immerhin noch als privilegierte
genau,
Person.
Genau, oder? Eben ja, unter ganz anderem Vorzeichen.
Ja.
Und bei Gemma Habibi, was dazugekommen ist, ich wollte schon irgendwie für mich persönlich so einen Text schreiben, der möglichst nah dran ist, so irgendwie an der Gegenwart und so. Mhm. Oder so an unserer Zeit und an unserem Lebensraum und so. an unserer Gesellschaft oder gesellschaftlichen Situation. Und allein diese Möglichkeit, dass man nach Ghana reisen kann, ja, und dort ein paar Wochen unterwegs ist und dann wieder herkommt, ich meine, das ist einfach eine Möglichkeit, die wir alle haben. Mhm. Und ich glaube, das ist auch bei mir persönlich immer viel ausgemacht, dass auch diese Art von Reisefreiheit, und das ist etwas, was ich bei sehr vielen Kollegen und Kolleginnen einfach sehe, also auch diese Mobilität, die dahinter steckt. Ich dachte mir, okay, eigentlich, das ist schon so ein Lebensverlauf, irgendwie der so sehr meiner Realität entspricht.
Ja.
So, das sind auch.
Ich finde, der Titel passt total gut zum Buch, oder? Also zum Inhalt. Also es gibt es inhaltlich total gut wieder. Aber ich frage mich, wie oft du das in Deutschland gerade erklären musst, was das eigentlich bedeutet.
Gamer habe ich. Viel zu oft.
Viel zu oft, oder?
Muss ich ja sagen, es war ja auch nicht mein Titel.
Okay.
Also Arbeitstitel war Licht in der Distanz. Okay. Also eben bei Distanz jetzt war, ich dachte, okay, ist im Boxen jetzt sehr wichtig.
Ja.
Halbdistanz wollte.
Ja.
Also immer die Entfernung zum Gegner und weil es halt ums Reisen geht. Mhm. Also es hat immer dieses Ziel in der Ferne, was man sich irgendwie so erhofft. Wo halt dann aber vom Verlag also die Meldung war, ne, es ist ein zu lieblicher Titel. Okay. Es bräuchte was Härteres, irgendwie so etwas Griffigeres zum Buch. Und damals der Verleger, mittlerweile ist er nicht mehr der Ulstein-Verleger, ich habe den im Dezember, also vorletzten Winter in Berlin getroffen und dann sagt er so, ja Robert, wir brauchen einen anderen Titel, ihm ist sowas Gutes eingefallen.
Ja.
Und dachte, okay, oh je, nicht so gut, wenn der Verleger so sagt, okay, jetzt er hatte da die gute Idee. Ja, und der meinte dann, hey, gehen wir Habibi.
Okay.
Weil es kommt ja im ersten Kapitel vor. Und vom Verlag dann schon so der Hintergedanke war, dass man diesen Titel in Deutschland nicht versteht. Also dass es dann sehr exotisch wird. Ne? Dann sieht man das in der Buchhandlung, dann sagt man, Bibi, was soll das heißen?
Ja.
Und dann greift man hin und schaut sich das Buch an.
Ich hätte jetzt eher gedacht, dass der Verlag davon abrät, einen Titel zu nehmen, der nicht so verständlich ist, aber...
Ja, das war die Strategie vom Verlag.
Strategie ist aufgegangen.
Das Ding ist immer so, ich habe mir dann schon gedacht, geh mal, Bibi, das ist jetzt irgendwie so an wie eine Migrantenkomödie oder so. Ich dachte eigentlich, sehe jetzt nicht so. Nur das Ding ist halt, ich finde, man muss am Verlag dann auch machen lassen, weil irgendwie es ist ja ihr Geschäft.
Ja.
Und das ist schon so, also so Titel und Cover sind halt schon so Hauptarbeitspunkte vom Verlag.
Mhm.
Und da sind sie wirklich sehr drauf. Ich denke mir, okay, solange mir ein Text niemand reinpfuscht.
Ja. Du bist jetzt auch nicht unglücklich damit, mit dem Titel.
Nein, genau, ich bin da schon irgendwie dran gewöhnt.
Ja.
Aber es ist natürlich gerade in Deutschland schon ein Thema, irgendwie so, was soll das heißen?
Ja. Du übernimmst die künstlerische Leitung beim Salzburger Literaturfestival. Wie ist das passiert?
Muss man sagen, also ist nicht so, dass ich die alleine übernehme. Eigentlich übernommen hat sie der Josef Kirchner. Ist eher ein gebürtiger Tiroler, ein Schweich, der aber schon lange in Salzburg ist und sehr in der Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise Pressearbeit für die Arge macht, unter anderem mit Marco Dinic zusammen das Mosaik, also sein Kleinverlag und Magazin. Also ist sehr, sehr umtriebig in der österreichischen jüngeren Literatur. Josef hat dann das Angebot gekriegt, das Literaturfest zu übernehmen. Also die bisherigen Leiter wollten zurücktreten und schauen, dass es eine Art von Generationswechsel gibt. Josef hatte dann die Idee, also dass er also zum einen hat er zugesagt, meinte, okay, aber das ist doch eine zu große Aufgabe, will er es nicht allein machen.
Ja.
Er hatte dann die Idee, dass jetzt alle 3 Jahre jemanden aus der österreichischen Literatur dazu holt, so als Partner. Das heißt, dass er mit mir von ganz so vorgesehen ist, dass er jetzt eben, dass wir zwar jetzt die nächsten 3 Jahre das gemeinsam machen und dann nach 3 Jahren würde ich wieder zurücktreten und jemand anderer würde kommen.
Hält ihr das nicht unnötig vom Schreiben ab?
Nein, ich finde es einfach. Zum einen ist es so, ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich diese so Art von Arbeit mache.
Nein, du machst ja viele in die Richtung, oder? Wie heißt es?
Babelsprecher. Also ich muss sagen, ich mag es eigentlich auch ganz gerne, also diese kuratorischen Sachen.
Ja.
Finde ich ganz gut. Und dass man eben, wir jetzt in Salzburg, also weil man dachte, okay, schauen, dass man das Programm jetzt schon ein bisschen umstellt. Ausrichtung ist jetzt schon feministischer geworden und jünger. Ist ein Versuch. Also werden wir jetzt sehen, wie das funktioniert.
Okay.
Es ist jetzt 13. bis 17. Mai. das 13. Mal, dass er das Literaturfest gemacht hat, eben das erste Mal unter der Leitung von Josef und von mir, unter der künstlerischen Leitung, und ja, werden wir sehen, wie es funktioniert.
Das waren 3 Runden mit Robert Brosser. Ohne Knockout, dafür mit vielen interessanten Einblicken. Wir danken Robert Brosser für das Gespräch und dafür, dass er uns die Audiomitschnitte seiner Performance von Gema Habibi zur Verfügung gestellt hat. Neben Phantome und Gema Habibi sind folgende Bücher von Robert Brosser im Buchhandel erhältlich: Strom, ausufernde Prosa, der Prosaband Feuerwerk und der Roman Geister und Tattoos. Sie sind alle im Klever Verlag erschienen. Die erwähnte Reportage über den Libanon mit Fotos von Leonhard Pill erscheint im Herbst 2020. Ein Ausschnitt daraus ist Anfang Februar im Standard-Album erschienen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Die nächste Ausgabe von Auf Buchfühlung gibt es am 28. März.
Da hat man nur eine Frage aufgehoben. Nämlich, kannst du dich daran erinnern, du hast 2017 für Fix Poetry ein Interview geführt mit Timo Brandt. Und der hat dir die Frage gestellt, welche Frage man dir öfter stellen sollte.
Ja.
Kannst du dich erinnern?
Ja. Das war, kannst du singen?
Oder? Ja, also
möchtest du mir was vorsingen?
Möchtest du uns was vorsingen?
Braucht man nur einen Text, was soll ich denn singen? Ich kann kein Lied auswendig.
Moment.
Mi sonna è stato,
bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina. Mi sonna è stato e ho trovato l'invasore.